Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Etwa 3,5 Millionen Menschen in Baden-Württemberg pendeln täglich zur Arbeit. Pendeln im Südwesten war die ganze Woche Thema in allen SWR-Programmen. Denn der Trend zeigt, die Zahl der Pendler wird weiter zunehmen. Aktuell nehmen fast 3/4 der Pendler das Auto, 13% fahren mit Bus oder Bahn. In SWR1 Leute haben wir am Dienstag mit dem Mobilitäts- und Zukunftsforscher Stefan Rammler über die Mobilität der Zukunft gesprochen.
Wenn wir über neue Mobilität reden, reden wir erstmal über die urbanisierten Regionen. Da ist die Angebotsvielfalt und technologische Dynamik größer. Wenn wir über ländliche Regionen reden, müssen wir vielleicht über eine Politik der zwei Geschwindigkeiten reden und über die Frage, wie wir möglichst schnell hinkommen können, Wahlalternativen für das eigene Auto zu schaffen, indem wir den öffentlichen Verkehr ertüchtigen. Es gibt Modelle international, wo der öffentliche Verkehr bis in die Fläche geht, wie in Dänemark oder wie in der Schweiz. Das dauert, solche Systeme aufzubauen. Deswegen ist dieser Wandel keiner, der von heute auf morgen passiert, aber wir sollten ihn heute beginnen.
Ja, das Auto ist ja früher auch nicht vom Himmel gefallen. Es gibt einfach Veränderungen, wenn die Zeit reif ist. In Stuttgart verliert der Autofahrer beispielsweise 44 Lebensstunden pro Jahr im Verkehrsstau. 3 der 10 staureichsten deutschen Städte liegen in Baden-Württemberg. Sind das beispielsweise Kriterien, dass die Zeit reif ist?
Meines Erachtens schon. Das ist ja mein Hauptargument auch in meinem Buch Volk ohne Wagen, dass wir so eine Art Kairos-Moment erleben, in dem es gar keinen Sinn mehr macht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass sich die Dinge alle schon von selbst allein wieder ergeben und regeln. Das passiert nicht. In diesem Augenblick, und das ist die Definition von Kairos-Moment, kann man nur nach vorne agieren und muss sich entscheiden und muss handeln. So eine Situation haben wir. Und gerade die Städte Deutschlands haben ja ein großes Problem, nicht nur mit der Luftqualität, sondern sie haben ein Problem mit der Raumproblematik. Und dieser raumpolitische, raumethische Diskurs, der beginnt gerade erst. Unterschiedliche Branchen prügeln sich um den knappen Raum, der immer knapper wird in den urbanen Regionen. Und deswegen gilt es auch für die Mobilität, das sehr viel effizienter, raumsparender, platzsparender zu organisieren.
Und Sie sprechen da von der transformativen Mobilitätspolitik. Sie haben schon einiges angedeutet. Vielleicht können Sie diesen Begriff noch mal ganz genau erklären.
Eine transformative Mobilitätspolitik begreift, dass es keinen Sinn macht, die alten Pfade weiterhin in die Zukunft fortzuschreiten und nur mit Hilfe von Technologien etwas besser zu machen, aber letztlich die Beweggründe, warum Menschen sich bewegen, die Raum- und Siedlungsstrukturen und so weiter, alles so zu lassen, wie es ist. Das wird im Sinne der Nachhaltigkeit keinen großen Effekt austragen, gleichwohl natürlich Elektromobilität ein bisschen nachhaltiger ist, ein bisschen klimafreundlicher ist und so weiter. Das heißt, Technik alleine wird nicht ausreichen. Wir müssen Raum- und Siedlungsstrukturen mittel- und langfristig verändern und das braucht Zeit. Wir brauchen neue infrastrukturelle Voraussetzungen im Bereich der digitalen Transformation, die es uns möglich machen, ganz andere Art von Raum- und siedlungswirtschaftlichen Strukturen aufzubauen und zu leben, ganz andere Geschäftsmodelle zu leben, ganz andere Arbeitszeitmodelle zu leben, ganz andere Bildungsmodelle zu leben. Und das ist eine transformative Politik, die grundsätzlich etwas ändert, die Pfade verändert, die Richtung verändert. Und dafür brauchen wir Politik. Dafür brauchen wir regulative Politik. Wir brauchen Infrastruktur und Investitionspolitik. Das funktioniert nicht, wenn wir das allein den Unternehmen und den Verbrauchern überlassen und nur vornehme Postulate formulieren von Seiten der Politik. Die Politik muss mit die Voraussetzungen schaffen. Das ist transformativ.
Eine Autokarosserie aus Hanf und Fahrräder aus Bambus, auch Themen des Mobilitätsforschers Stefan Rammler. Die ganze Sendung zum Nachhören bei uns über swr1.de. Pendeln, täglicher Wahnsinn, hieß die Überschrift, unter der wir am Montagabend in SWR1 Leute live mit SWR1-Hörern und Verkehrsexperten diskutiert haben. Mit dabei Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann, Bastian Klont vom Karlsruher Institut für Technologie und Ulrich Weber vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und natürlich die SWR1-Hörer.
Mein Name ist Andreas Blaurock, ich komme aus Neubulach. Neubulach ist ein Luftkurort. Wir haben die L348, wir haben bis zu 8000 Pendlerfahrzeuge am Tag. Wir haben in Simmersfeld große Unternehmen, wir haben in Altensteig große Unternehmen, bei uns in Neubulach selber große Unternehmen. Wir reden im Moment immer nur über die Personenbeförderung. Wir haben aber im ländlichen Raum auch viele Leute, die zum Beispiel irgendwo hinfahren müssen, weil sie einkaufen, zu Ärzten müssen, weil unsere Infrastruktur in den letzten Jahren stark ausgeblutet ist. Oder aber wir reden über Teilzeitbeschäftigung von Frauen. Fand ich vorhin sehr spannend, das Thema. Ja, aber wie sollen die das mit ihren Kindern organisieren?
Und viele. Das betrifft Väter ja genauso. Also das genau. Muss man nicht nur auf die Frauen schieben.
Ja, da haben Sie recht. Entschuldigung, da haben Sie absolut recht. Ich stelle es halt fest im ländlichen Raum. Ich kann meine Tochter zum Kindergarten bringen. Durch den Eltern-Kind-Sport kriege ich das eben viel mit, dass die Frauen stärker organisiert sind. Ich möchte nur eins sagen. Wie sollen die das ohne Fahrzeug organisieren zu ihrem Arbeitsplatz? Die Kindergartenzeit organisieren, ob Mann oder Frau? Bei Krankheit vom Kind, wie soll das gemanagt werden? Der öffentliche Nahverkehr ist für uns keine Alternative.
Große Unzufriedenheit mit der Infrastruktur im ländlichen Raum. Thema für den Verkehrsminister Winfried Herrmann. So ging er darauf ein.
Also richtig schon, ist schon, dass wir unterscheiden müssen zwischen Ballungsraum, städtischem Raum und ländlichem Raum. Und klar ist, dass du nicht irgendwie auf die Schwäbische Alb mit der S-Bahn fahren. Da gibt es einfach nicht genügend Menschen. Deswegen sind die Problemlösungen auch wahrscheinlich unterschiedlich. Trotzdem haben wir als Landesregierung die klare Perspektive, wir wollen den Schienenverkehr im ganzen Land an jeder Haltestelle bis zum Jahr 2025 wenigstens einmal in der Stunde halten lassen, und zwar von früh morgens bis spät abends und am Wochenende, um eine Grundversorgung zu haben. Und das Nächste ist dann, dass die kommunale Seite von uns ja jetzt das Geld bekommt. Wir geben das nicht mehr direkt an die Unternehmen, sondern es bekommen die Landkreise und die kreisfreien Städte. Und die werden in den nächsten Jahren 250 Millionen haben, um den ÖPNV auf der Straße anzudocken an die Schiene. Und das Land bietet den Landkreisen an, regional Schnellbusse. Die wollen wir gerne auch im Takt fahren lassen und die haben auch einen hohen Standard. Das sind sozusagen Maßnahmen, um das zu verbessern.
Für den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen war Ulrich Weber bei SWR1 Leute live dabei. Er nannte die Bereiche, an denen die Verkehrsunternehmen gerade ganz besonders arbeiten.
Das Thema Zeit und das Thema Verlässlichkeit, also das Thema Pünktlichkeit und Anschlüsse, das ist wichtig. Und auch die Möglichkeit, dass ich über solche Dinge informiert bin, dass ich eben reell weiß, kommt die Bahn jetzt wirklich dann, wie es im Fahrplan steht, oder hat sie Verspätung?
Und dann viele Pendler den Eindruck, sie bekommen eben keine Informationen. Wie wollen Sie das verbessern?
Das hat sich in den letzten Jahren schon deutlich verbessert, muss man auf jeden Fall sagen. Also es gibt heutzutage eine Vielzahl von Apps oder auch Verkehrsdiensten, die Sie nutzen können. Nicht nur im Ballungsraum, auch im ländlichen Raum. Die Fahrzeuge sind zunehmend auch mit entsprechenden Sensoren oder Systemen ausgerüstet, wo sie dann eben auch die reelle Fahrzeit abgeben und abgeglichen wird mit den Betriebsleitstellen.
Weil die Info so wichtig ist, wann der nächste Bus oder die Bahn kommt oder eben auch nicht kommt. Wie sieht die Zukunft des Pendelns aus? Die Diskussion mit den SWR1-Hörern und den Verkehrsexperten. Pendeln täglicher Wahnsinn als Video bei uns auf swr1.de. Dunja Reiter stammt aus Kroatien. Seit Mitte der 60er Jahre lebt sie in Deutschland. Sie machte Karriere als Schauspielerin und Sängerin. Erst als Schlagerstar, dann als Chansonsängerin auf den Kleinkunstbühnen. In SWR1 Leute war sie am Donnerstag zu Gast bei Wolfgang Heim und sprach über ihre Traumhochzeit in den 70ern mit Les Humphreys.
Ja, das war die Zeit, wo ich wirklich alles hatte. Ich hatte diese 18-Zimmer-Villa, ich hatte Personal, ich hatte Chauffeur. Ja, aber diese große Villa wurde zu eng, weil die Liebe keinen Platz mehr hatte. Und dann musste ich loslassen, obwohl es mir sehr, sehr schwer fiel. Ich
Ihr
bin
Mann
mit meiner Liebe gescheitert.
Und Ihr das Mann hat sich damals auch verändert.
Absolut.
Hat angefangen zu trinken.
Ja.
Ist Frage ein Stück weit auch gewalttätig damals geworden?
Das auch. Und da hatte ich nicht so sehr Angst für mich, sondern eher für meinen Sohn. Und dann, wissen Sie, wenn man Alkohol trinkt, gibt es so zwei Möglichkeiten. Man ist lustig und so ein bisschen komisch oder man ist wie Teddybär. Und es gibt Leute, die in Alkohol, mit Alkohol aggressiv werden. Und er hatte das Zweite. Ja. Und es war nicht immer schön.
Und Sie konnten ihn da nicht von abbringen?
Ich habe vermocht, ihn mit meiner Liebe wieder so zu machen, dass er so wird, wie ich ihn am Anfang geliebt habe. Und da war ich sehr, sehr enttäuscht über mich. Mit meiner Liebe habe ich nicht gemocht, ihm zu helfen. Und das ist schade, wenn man dann scheitert und dann sieht, die Liebe reicht nicht.
Sie haben dann mit diesem kleinen Kind, mit diesem Sohn, den Sie hatten, den Entschluss gefasst, ich verlasse diesen Mann.
Ja.
Das war auch eine Nacht- und Nebel-Aktion.
Genau.
Er war weg, also Les Humphreys war irgendwo
auf der Tournee. Und
Sie haben
dann
das Kind gepackt.
Ausgezogen. Und aus dieser Prachtvilla zu Schluss blieben nur ein paar Sachen, die in zwei Koffer passen.
Es war trotzdem die richtige Entscheidung.
Absolut.
Ja.
Weil man ganz tief in den Inneren weiß, man, was gut oder schlecht ist. Und obwohl das moralisch vielleicht nicht okay war, aber in dieser Zeit war das genau das Richtige.
Und mit Ihrem Mann oder dann Ex-Mann ging es ja beruflich und privat dann bergab. Und Steuer war hinter ihm her und keine Erfolge mehr. Und dann starb er relativ einsam.
Ganz traurig. Es ist ein nicht so schönes Schicksal, das er gehabt hat.
Sie hatten gar keinen Kontakt mehr mit ihm?
Nein, er ist geflüchtet und wir wussten auch zuerst nicht, wo er ist in England. Dann später habe ich erfahren, dass er in Haus seine Mutter eingezogen ist. Ja. Aber wir hatten keinen Kontakt und
auch ihr Sohn nicht.
Nein, nein. Er hat versucht mal nach dieser Todesnachricht, die keine Todesnachricht war, hat ihm einen Brief geschrieben und da hat er eine nicht so schöne Antwort bekommen, so von wegen Erbschleiche. Und das hat meinen Sohn sehr verletzt. Mhm. Und damit war auch alles vorbei. Ja.
Dunja Reiter wurde in Deutschland zum Schlagerstar. Sie stammt aus Kroatien. Ihr Vater war Musiklehrer in Zagreb. Dort sang sie im Kinderchor. An der Theaterakademie Zagreb studierte sie Schauspiel. Mitte der 60er Jahre kam Dunja Reiter nach Deutschland und wurde mit Karl-May-Filmen bekannt. Den Bezug zur Heimat hat sie nie verloren, wie sie in SWRs Leute bei Wolfgang Heim erzählte. Besonders während des Kroatienkriegs in den 90ern.
Es war die schmerzlichste Zeit meines Lebens und der Krieg ist schleichend angefangen und hat ganz lange gedauert, also fast 10 Jahre, Kroatien etwas kürzer. Ich habe schon 91 gemerkt, weil meine Mama war sehr unruhig, weil sie hat die Nachrichten immer gehört von serbischen Fernseher und Radio. Und die waren schon sehr, sehr merkwürdig. Und die hatte Angst, die hat gesagt, es kommt ein Krieg. Und tatsächlich, es kam. Plötzlich hat man die Familien, die wirklich zusammengelebt haben, friedlich, hat man als Feinde gesehen, weil sie gerade nicht Nationalität hatten.
Und Sie haben es in der eigenen Familie erlebt, weil Ihre Schwester,
Kroatin, war mit einem Serben verheiratet. Das war ein wunderbarer Mensch, ein ganz, ganz lieber. Und er hat das natürlich auch verurteilt, was Milošević da angefangen hat. Aber
diese Verbindung hat auch gehalten zwischen
natürlich,
Ihrer Schwester
natürlich,
und ihrem
Mann. Okay. Auf jeden Fall. Aber es gab auch viele Familien, die auseinandergingen. Und das war so traurig und so wirklich grausam, was dann geschah. Und ich habe versucht, mit den Politikern zu reden, hier in Deutschland. Und wo ich Ohr hatte, das war Herr Genscher, der damalige Außenminister. Der war der Einzige, der sich wirklich dann auch eingesetzt hat, dass Kroatien anerkannt wird. Und das hat er auch durchgezogen, obwohl es sehr, sehr schwer war. Frankreich und England, die alle wollten nicht.
Und Sie haben dann Hilfskonvois auch organisiert?
Ja, mit Deutsche Lebensbrücke. Das ist eine Organisation für notleidende Kinder in München. Ja. Und die haben dann mit mir zusammen Spenden gesammelt und ich kann nie vergessen, meine Kollegen haben viel geholfen. Frank Elstner, der war der Erste, der 3000 D-Mark geschickt hat für unsere Hilfe, weil wir haben kein Geld geschickt, sondern wir haben gekauft Medizin, medizinische Geräte, Babynahrung, Decken, alles Mögliche, was da gebraucht wurde in
Krankenhäusern. Und Sie haben Ihren Schmuck hergegeben?
Ich habe alles verkauft, was ich besessen habe, weil ich habe gemerkt, dass Reichtum und das Materielles nicht wert ist. Ja. Es ist wert, Frieden, Ruhe und Geborgenheit, das alles, was damals verloren ging in meine Heimat.
Ja, und was Sie da auf den Kinderstationen beispielsweise erlebt haben,
es war
nicht
ganz
schön.
Traurig, weil ich habe einen Brief von einem Mädchen bekommen, die hat gesagt, wer hat mir meine Kindheit gestohlen? Wer gibt mir das irgendwann zurück? Und es war wirklich toll, dass viele meiner Kollegen mir geholfen haben.
Wenn große Konzerne für fairen Handel und eine saubere Umwelt kämpfen, dann ist das oft Marketing, sagt Katrin Hartmann. Die Journalistin hat PR-Tricks untersucht, mit denen uns Verbrauchern ein gutes Gewissen gemacht werden soll. Daraus sind ein Dokumentarfilm und ein Buch entstanden, Die grüne Lüge. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim hat Katrin Hartmann davon berichtet, wie sie im Golf von Mexiko war, um nachzusehen, welche Folgen die Umweltkatastrophe auf der Bohrinselplattform von BP Deepwater Horizon 8 Jahre später hat.
Was der wirkliche Skandal hinter der ganzen Geschichte war, dass BP wirklich dafür gesorgt hat, dass da sämtliche Sicherheitseinstellungen praktisch abgeschaltet worden sind. Dass Hinweise darauf, dass es jetzt gefährlich wird, dass es Gaseinbrüche gibt, dass sie viel zu tief bohren, ignoriert worden sind. Dass die Regierung in den USA wirklich so naiv war und gedacht hat, mein Gott, Ölbohrungen im Meer, da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Die Technik ist so weit fortgeschritten und es ist so weit weg, da kann eigentlich nichts passieren. Und dann kam es eben zu diesem Blowout, zu dieser Explosion, die eben dafür gesorgt hat, dass 11 Menschen gestorben sind und dass 800 Millionen Liter ins Öl ins Meer geflossen sind.
Und dann hat man auch noch festgestellt, dass dieses Bohrloch nicht zugeht.
Genau.
3 Monate lang.
Dann hat man monatelang, der amerikanische Kongress hat dann irgendwann mal BP gezwungen, diese Unterwasserbilder zu veröffentlichen, wo man gesehen hat, dass das Zeug einfach ins Meer fließt, dieses Öl. Also wirklich 800 Millionen Liter, weil man das Bohrloch eben nicht mehr schließen konnte. Und BP hat sich dann einfallen lassen, allerdings mit Genehmigung der Regierung, wir machen das Öl nicht weg, sondern wir spritzen da so ein Dispersionsmittel Corexit drauf, damit sich das in feinste Tröpfchen zerteilt, die von Mikroben gefressen worden sind. Was passiert ist, ist einfach, sie haben das Öl unter das Wasser gedrückt und da wabert es heute noch rum.
Das haben Sie selbst gesehen,
und das
mit
haben
eigenen
wir,
Augen?
Wir haben das in Form von riesigen Teerklumpen gesehen. Also das schaut aus wie so große zusammengeschmolzene Autoreifen eigentlich, die in Louisiana, wo wir gedreht haben, da über den Strand verteilt sind.
Hat man denn auch das Wasser jetzt mal untersucht in diesem Meer, wie das aussieht und geguckt, wie es den Fischen geht oder ob es möglicherweise ein paar Fische gar nicht mehr gibt?
Es gibt Untersuchungen, also es gibt neue Studien. Letztes oder vorletztes Jahr kam gerade eine raus, die belegt, dass ganz viele Meeressäuger immer noch Fehlgeburt haben, Totgeburten haben, also Wale und Delfine. Dass es Schildkröten, ganz seltene Arten, auch Meeresschildkröten unglaublich dezimiert hat, dass immer noch Öl gefunden wird bei Vögeln zum Beispiel in den Eiern. Und wir waren mit einem Wissenschaftler unterwegs, der da immer noch untersucht. Und der hat uns nachts mit an den Strand genommen und hat mit UV-Licht den Strand beleuchtet und hat dann aufgrund dieses Farbspektrums, das wir dann da gesehen haben, gesagt, das ist alles voller Öl. Wenn ihr jetzt hier orangene Farbe seht und mit so einem leichten bläulich-grünen Schimmer, dann wisst ihr, das ist BP-Öl und der leuchtet da so drüber. Und dann sehen wir diese Farbe und das war wirklich echt gruselig.
Und wie geht BP mit all diesen Geschichten, die Sie gerade erzählt haben, um?
Naja, offiziell sind die Aufräumarbeiten beendet. Es gibt diesen Abschlussbericht. BP hat zwar eine sehr hohe, ich glaube die höchste Umweltstrafe für Umweltzerstörung der Geschichte gezahlt. Das war aber dann relativ wenig und irgendwie mit steuerlichen Vorteilen konnte das BP auch noch auf einen Bruchteil dessen, was der Umsatz jährlich ist, drücken. Aber seitdem geht das ungebrochen weiter. Die nächste Dings im Golf von Mexiko, Förderung steht schon an und noch viel gefährlichere Sachen in Gebieten, wo es noch gefährlicher ist.
Eine kleine Kabine bei der Europäischen Union in Brüssel ist der Arbeitsplatz von Wolfram Fleischhauer. Er arbeitet als Konferenzdolmetscher, Englisch, Französisch und Spanisch beherrscht er perfekt. Und dann gibt es noch den Autor Wolfram Fleischhauer. Der geborene Karlsruher hat in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim die Woche erzählt, dass es für ihn in seinem neuen Roman Das Meer erstmal nach Myanmar ging.
Ich habe die Lebenswelten der Figuren versucht zu erfahren. Das mache ich ja immer, sobald ich weiß, welche Figur welche Rolle hat. Das ist ein bisschen wie beim Film. Dann macht man so eine Art Location Scouting und fährt dahin, überlegt sich, wo was stattfindet und spricht dann auch mit vielen Leuten vor Ort, um einfach genauer zu erfahren, was da jeweils los ist im Zusammenhang mit dem Thema.
Wie ist die Reihenfolge bei Ihnen? Erst die Idee, die grobe Idee, dann eine Handlung, dann die Figuren, dann die Feinarbeit?
Ja, es ist natürlich jetzt nicht so ganz klar getrennt. Am Anfang ist eine Idee, das heißt eine Frage. Dann fängt man an, sozusagen die Welt zu entscheiden. Ich hätte den Roman ja auch in der Fleischindustrie oder in der anderen Teilen der Lebensmittelindustrie erzählen können. Ich habe mich für die Fischerei entschieden. Dann baue ich sozusagen ausgehend von dem Konflikt, in dem die Figuren zueinander stehen, langsam die Handlung auf. Und in der Zeit fahre ich dann sehr viel rum und baue sozusagen vor Ort meine Szenen.
Was hat Sie denn an den Fischen und der Fischerei so besonders interessiert?
Na, interessiert hat mich unser Umgang mit diesem Planeten, die Art und Weise, wie wir ihn allmählich zugrunde richten, was mich einfach total besorgt tatsächlich als Mensch, als Bürger, als Teil dieser Gesellschaft, an der ich ja auch Anteil habe als Verbraucher. Ich habe einfach irgendwann mal angefangen, mich näher für dieses Thema Fischerei zu interessieren, weil es einfach auch sehr komplex ist und sehr viele Facetten dieser Problematik sehr gut beleuchtet.
Was haben Sie darüber gelernt?
Na, ich habe gelernt, dass wir uns in einem Massenvernichtungsorgie eigentlich gerade befinden und dass unsere Ernährungsgewohnheiten Gefahr laufen, unsere Lebensgrundlage komplett zu zerstören.
Gilt auch für die Fische, von denen es ja immer heißt, alternativ zu Fleisch sei es doch eigentlich die bessere Variante?
Ja, es gibt ja diesen Mythos, dass Fisch gesund sei. Das mag auch sein. Für uns mag er gesund sein, aber was wir den Fischen antun, ist auf jeden Fall nicht gesund für das Ökosystem Meer. Die Überfischung hat einen Grad erreicht, die einfach nicht mehr nachhaltig ist. Dazu kommt noch die illegale Fischerei und darüber wissen die wenigsten Leute Bescheid. Das heißt, viel von dem, was wir essen, wir glauben, wir essen Kabeljau, de facto vertilgen wir einen Panda-Bären. Und dass, wenn die Leute wüssten, was da teilweise auf ihrem Teller liegt, dann würden sie wahrscheinlich erschrecken. Aber da sie es nicht wissen, da sie nur kleine viereckige Pakete, die paniert sind, vorgesetzt bekommen und die Etiketten auch oft gefälscht sind, wissen sie es eben nicht. Und deshalb ist die Situation so alarmierend.
Essen Sie heute noch Fisch?
Sehr selektiv. Und es ist ja auch nicht so, dass ich als Einzelner quasi die Welt verändern könnte. Wir sind auch in ganz vielen Zusammenhängen gefangen, dass es nicht möglich ist, das Wahre im falschen Leben sozusagen zu führen.
Der rote Ausknopf an Rolltreppen und den Aufzügen ist zum Markenzeichen des Unternehmens Pilz aus Ostfildern geworden. Vor mehr als 30 Jahren brachten sie das weltweit erste Sicherheitsschaltgerät auf den Markt. Nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes hatte Renate Pilz sich entschieden, nicht zu verkaufen, sondern das Erbe ihres Mannes weiterzuführen. Nach 42 Jahren als Chefin gab sie Ende vergangenen Jahres die Leitung an ihre Kinder ab. In SWR1 Leute waren Mutter und Tochter Susanne Kunschert zu Gast und Renate Pilz erzählte, wie oft sie seit dem Ruhestand im Unternehmen war.
Ich denke, dreimal war das. Da habe ich einfach etwas schnell bringen dürfen oder abholen dürfen und habe mich jedes Mal ganz arg gefreut, wenn ich die Menschen gesehen habe, weil es ist schon eine große Umstellung. Also es heißt ja schon beim Kohelet, alles hat seine Zeit und das ist ja auch richtig und gut und es fühlt sich auch gut an, aber ich vermisse die Menschen. Also und die, das ist es schon.
Sie hatten ein Büro mit 3 Schreibtischen. Gibt es Ihren Schreibtisch noch?
Ja, den werden wir auch nicht rausstellen.
Ich glaube, Frau Kutscher, da haben Sie sich fest für eingesetzt, dass der Schreibtisch bleibt. Warum?
Unbedingt, weil wir hoffen, dass unsere Mutter nach der Phase der Abnabelung, so kann man es vielleicht nennen, ich finde meine Mutter auch sehr konsequent, habe hohen Respekt vor ihr, dass sie tatsächlich wirklich nur, um geschwind was zu bringen oder abzuholen oder ein paar Blumenzwiebeln in die Erde zu stecken, in die Firma gekommen ist. Und wenn das verarbeitet ist, dann wird unsere Mutter uns hoffentlich mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Und ich finde es wirklich großartig, die Dinge bewusst wahrzunehmen. Also nicht ineinander überfließen zu lassen, sondern zu sagen, nein, jetzt nehme ich mir die Zeit, auch die Trauerphase, zu sagen, dieser Lebensabschnitt ist beendet. Und dann wird ein neuer starten und da steht dann der Schreibtisch bereit für Beratung.
Klang aber gerade so ein bisschen an, als würde es Ihnen wirklich schwerfallen, nicht ins Unternehmen zu gehen. Also das ist schon wirklich auch ein Abnabelungsprozess für Sie im Augenblick.
Ja, das ist es. Ja, das ist es schon. Wie gesagt, mir fehlen die Menschen und ich habe einfach auch leidenschaftlich gern gearbeitet. Aber es ist gut jetzt. Also es ist richtig und gut, aber ich brauche da jetzt doch noch ein bisschen Zeit. Und mit der Beratung ist es so, meine Kinder machen das so gut. Und wenn sie eine Frage haben, können sie immer und jederzeit kommen. Dazu braucht es keinen Schreibtisch. Also ja, aber ich freue mich natürlich, dass der Schreibtisch da ist. Man kann ja schöne Blumen draufstellen und ja.
Ja, Susanne Kunschert, die Unternehmensführung ist Ihnen ja nicht über Nacht in den Schoß gefallen. Sie sind auch schon seit 2002 im Unternehmen, haben damals im Controlling begonnen. Ja. Was ist denn für Sie jetzt anders, seit Ihre Mutter eben das Unternehmen nicht mehr führt? Jetzt sind Sie Chefin mit Ihrem Bruder zusammen.
Es ist wunderschön, dass ich meinen Bruder habe. Dafür bin ich unendlich dankbar. Mein Bruder und ich, wir führen gemeinsam das Unternehmen, der Thomas Pilz. Auch liebe Grüße an dich, Thomas. Ich vermisse dich hier.
Gehört wahrscheinlich
gerade auf der Hannover Messe und arbeitet nämlich, während ich hier sitzen darf.
Einer muss arbeiten.
Deshalb ist es toll, dass wir uns so schön aufteilen können. Wir haben das Unternehmen aufgeteilt in Bereiche. Mein Bruder verantwortet die Entwicklung, die Technologien, Produktion und Logistik. Und ich darf weiterhin Finanzen, Controlling, Personal verantworten und habe den Bereich von meiner Mutter dazu genommen, die ganze Marktseite, die internationale Marktseite. Und es macht mir unglaublich viel Freude, aber ich muss mehr arbeiten.
rein stundenmäßig hat sich viel verändert.
Ja, und es gab ansonsten ist es prima. Ich übernehme wahnsinnig gerne Verantwortung, arbeite genauso gerne mit Menschen zusammen und wie gesagt, habe ja noch meinen großen Bruder.
Aus 200 Mitarbeitern wurden mehr als 2000. Renate Pilz hat das mittelständische Familienunternehmen Pilz in der Sicherheitstechnik ausgebaut. Nach 42 Jahren als Chefin hat sie die Unternehmensführung an ihre Kinder abgegeben. In SWR1 Leute waren die Unternehmerinnen aus Ostfildern Susanne Kunschert und Renate Pilz am Freitag zu Gast. Und Renate Pilz sagte, welche Firmenphilosophie sie auf die Kinder übertragen hat.
Ich denke, das ist unser christliches Menschenbild, das wir versuchen zu leben. Da ist ja eingeschlossen, dass man eben alle Menschen achtet, gleich welche Herkunft, welchen Glaubens. Und das prägt uns, das führt uns und es ist einfach auch der respektvolle Umgang mit unseren Mitarbeitern und die gegenseitige Wertschätzung. Das sind die sehr, sehr wichtigen Punkte. Dann auch die Offenheit und die Zuverlässigkeit. Und die Hilfsbereitschaft auch, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft, damit die Ziele erreicht werden. All das prägt uns, denke ich.
Also den Glauben konnte man sehen, als Sie eben in die Sendung kamen. Da haben Sie sich erstmal angefasst und haben auch Kreuzzeichen gemacht und kurz gebetet. Der Glaube scheint bei Ihnen eine ganz besonders große Rolle zu spielen. Ja. Frau Kunschert, wie ist das bei Ihnen?
Bei uns, also ich kann jetzt nur von unserer Familie sprechen, möchte ich auch wirklich explizit jetzt von dem Unternehmen trennen. Bei uns ist es so, bei meiner Mutter, meinem Bruder und bei mir, dass Gott an erster Stelle steht. Nicht die Firma, nicht die Familie, sondern Gott. Und unter Gott ordnet sich dann unsere Familien und die Firma unter. Und es ist wunderschön zu sehen, wenn man sich an Gott orientiert. Du kannst nur einem dienen, Gott oder dem Mammon. Dann fügt sich alles wundervoll drunter. Man kriegt eine wunderschöne Work-Life-Balance zwischen Familie und Firma und kann alles mit Freude und Kraft tun. Und wir, das ist, gilt nur für uns, für die Familie, das möchte ich nochmal betonen. Wir haben dann aber die Unternehmensführungsrichtlinien auf ethischer Basis formuliert, dass es eben für jeden im Unternehmen passt.
Ja, aber ein Unternehmen steht natürlich dafür, um Geld zu verdienen. Und da ist der Mammon dann eben letztendlich auch entscheidend. Also wie wollen Sie das dahingehend verbinden, um diese ethischen Grundsätze auch tatsächlich umzusetzen?
Dass eben kein Minus dasteht, sondern ein Plus, Plus, Plus. Wenn du wirklich darauf achtest, dich nicht dem Geld unterzuordnen, wenn du sagst, auch mal Aufträge ablehnst, die kurzfristig gut wären, aber langfristig sich dem Unternehmen schaden würden. Man muss sich die Zeit nehmen, die Dinge genau anzuschauen, zu bewerten und den Mut haben, auch abzulehnen. Man muss auch den Mut haben, sich auch mal schützend vor seine Mitarbeiter zu stellen. Das ist eine schwierige Kultur heutzutage teilweise auch als Lieferant. Und dann darf man auch mal sagen, nein, ich möchte nicht, dass Sie so mit meinen Mitarbeitern sprechen. Punkt.
Frau Pilz, Sie haben das Unternehmen 42 Jahre lang geleitet. Ging es immer bergauf?
Ja. Also es ging natürlich mit Schwierigkeiten, das ist überhaupt keine Frage. Jeder Tag hat seine neue Herausforderung, hat seine neue Aufgabe, die er an uns stellt. Aber es wurde immer im Guten gelöst. Natürlich gibt es schwere Zeiten und Zeiten, wo es leichter geht. Aber es war immer im Hintergrund die Freude mit dabei. Und natürlich wollen wir Geld verdienen. Wir wollen ja auch Steuern bezahlen und wir wollen auch sichere Arbeitsplätze halten. Aber das leitet uns nicht, sondern das ist etwas, was der, na, sagen wir so auf Neudeutsch, der Ausput.
Eins gehört.